Hat aber immer wieder ein anderes Thema. Beginnt zwar mit einer Sache, die wir vielleicht schon zu Genüge wissen, aber es relativ wichtig ist. Es ist so, dass Jesus uns ein neues Gebot gegeben hat und das alte, das Gesetz von Mose, hat er beseitigt. Nach Römer 10,4, wo steht, Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und Jesus hat eben schon gesagt zu den Jüngern in Johannes 13,34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also wir Christen sollen uns einander lieben, so wie er auch seine Christen oder Kinder geliebt hat, so sollen die Christen sich auch einander lieben. Und das ist das einzige Gebot, das es im Neuen Testament eigentlich gibt, wenn man es so grundsätzlich einmal anschaut. Der Glaube hat uns gerechtfertigt. Auch nicht das Gebot der Liebe gibt uns eine Rechtfertigung. Aber das ist eigentlich weniger ein Gebot, sondern eine Auswirkung dieser Rechtfertigung. Weil das Böse beseitigt ist, die Sünde beseitigt ist aus unserem Geist und dann kann die Frucht nur Gutes hervorbringen. Paulus drückt es im Römer 13, 9 und 10 so aus, dass die Liebe dem Nächsten nichts Böses tut und kann man dazu sagen, sondern Gutes tut. Ich lese mal die zwei Verse direkt vor. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Es ist eigentlich einfach geworden im Vergleich zu den 633 oder 23 Geboten, was es gibt im Alten Testament unter Mose. Da ist es dann schon, war schon sehr, sehr kompliziert, das Ganze. Aber die Liebe, die reicht aus. Und Gott hat durch die Wiedergeburt in unserem Geist gleichzeitig die Fähigkeit zu lieben hineingelegt. Das macht es uns noch ein bisschen einfacher. Aber nur wir sitzen an der entscheidenden Stelle. Wir entscheiden, ob wir jetzt in Liebe wandeln wollen oder nicht. Ja, wenn sie auch drin ist in uns, wir entscheiden immer noch, richten wir uns nach dem, was der Herr in uns hineingelegt hat, oder richten wir uns noch nach dem alten, sündigen Fleisch der Gewohnheit, ja, was halt noch nicht so in der Liebe war. Und die Liebe muss sich ja irgendwie ausdrücken im Leben. Ja, es nützt ja nichts, wenn jemand bloß sagt, ja, ich liebe dich und das war's dann, das reicht ja nicht aus. Weil diese Aussage kann auch sehr egoistisch sein. Die Liebe drückt sich, wenn man es in der Bibel anschaut, in der Barmherzigkeit aus. Und Jesus hat viel über Barmherzigkeit gesprochen. Und auch Paulus und Petrus. Zum Beispiel Lukas 6, 36 bis 38 sagt Jesus, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Also seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und das ist eine der wichtigsten Informationen zu dem Thema. Unser himmlischer Papa ist barmherzig. Er ist barmherzig uns gegenüber, dir gegenüber. Das vor allem musst du wissen. Manchmal denkt man sich, naja, für die anderen, aber für mich doch nicht. Doch, der himmlische Papa ist barmherzig all seinen Kindern gegenüber. Und weil er das so ist und er uns da ein Vorbild gegeben hat, sollen auch wir barmherzig gegenüber unseren Nächsten sein. Wir sollen, sagt er hier weiter, unsere Nächsten nicht wegen ihren Fehlern und Sünden richten und verurteilen oder noch schlimmer hintenrum tratschen, was der gesagt hat und was der falsch gemacht hat und was hast du schon gehört, so ungefähr. Das sollen wir nicht tun, weil das ist, ja, da wird ein Feuer entzündet, ein falsches Feuer, das hinterher viel Schaden anrichten kann und das wollen wir ja nicht. Ja, das ist, wie sagt der Jakobus, die Zunge entzündet so eine Art Höllenfeuer. Und das ist dann sowas, wenn man hintenrum andere ausrichtet und verurteilt und die Sünden weitertratscht oder so. Nein, Gott hat ihnen allen vergeben, den Christen, also darf man nicht falsch verstehen, den Christen ist alles vergeben, den anderen natürlich nicht. Aber wenn wir mal sagen, ganz ehrlich, weder wir noch all die anderen sind perfekt, oder? Und du und ich auch nicht. Wir alle brauchen seine Gnade und seine Barmherzigkeit und alle sind durch dasselbe Opfer von Jesus gerechtfertigt worden, geschenkt bekommen, vollkommen umsonst, kostenlos. Also kann sich keiner was abschneiden und meinen, er wäre der bessere Christ oder der heiligere Christ. Das ist egoistisch. Aber wenn wir alle uns auf das Opfer berufen, genauso du für dich und ich für mich und ich wieder für den anderen und dann du auch für den anderen, so bekommt nur Jesus die Ehre. Das ist das, eigentlich das Grundprinzip von Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Und von dem Alten soll man loslassen und dann werden wir auch freigemacht. Ne? Lass los und du wirst losgelassen. Vergib dem, der an dir schuldig wurde. Das heißt, du lässt los. Du lässt ihn los, du trägst ihm nichts nach. Du willst nicht Rache, du willst nicht irgendwie, dass du unbedingt Recht kriegst. Du lässt einfach los und lässt die ganze Sache unseren gerechten Richter, den himmlischen Papa, beurteilen und danach handeln. Das ist immer die beste Methode. Der Paulus, der schreibt auch Ähnliches im Epheser 4,32 und im Kolosser 3,13. So klare Anweisungen, wie die Christen untereinander miteinander umgehen sollen. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. So wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, das ist einfach klare Aussagen. Gütig, mitleidig, vergebend soll man sein. Einander ertragen, ist noch ein bisschen heftiger. Manchmal muss man anderen ertragen, wenn er einfach noch nicht die Einsicht hat, wie es geht in der Liebe und in der Barmherzigkeit und vielleicht ein bisschen ja, anstößig ist, wenn man, sage ich es einmal ganz höflich. Wir sollen einander ertragen und nicht gegeneinander arbeiten und reinhauen mit eiserner Faust, sondern Gnade geben, weil der Herr uns auch Gnade gegeben hat. Und unterm Strich haben wir ja alle die gleiche Mission. Auch wenn Leute unterschiedlich denken oder reden oder handeln, alle Christen haben die gleiche Mission, das Evangelium und das Reich Gottes zu verkünden. Wenn ich sage wir alle, dann meine ich natürlich wir alle wiedergeborenen Christen. Ich rede hier nicht von religiösen Leuten, die zwar eine christliche Religion ausüben oder bloß dabei sind in dem Verein, aber in dem Alltag das überhaupt nicht interessant ist, die meine ich hier nicht. Aber wir wiedergeborenen Christen, wir haben alle die gleiche Mission. Das Evangelium und das Reich Gottes, die Gnade Jesu Christi zu verkündigen. Und das tun wir nicht nur im Wort, das tun wir auch durch unseren Lebensstil. Und wenn wir barmherzig sind untereinander, dann verkörpern wir Jesus und durch unseren Lebensstil wird Jesus für die anderen sichtbar. So wie wir miteinander umgehen, miteinander reden, uns verhalten, das gibt vielleicht manchmal ein besseres Zeugnis ab als wie irgendein Bibelspruch. Der Paulus sagte mal auch dasselbe im Galater 5, 14 und 15. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und frisst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also scheinbar hat es da ein bisschen Zoff gegeben bei den Galatern. Und Paulus musste sie da ein bisschen korrigieren. Sie sollen sich nicht einander beißen und fressen. Ja, sonst werden sie vielleicht voneinander verzehrt. Dann bringt es ein bisschen drastisch. Aber jeder, glaube ich, weiß, was er meint. Und wir liebenden Christen sollen auch nicht geizig sein, sondern freigebig. Und mit demselben Maß, wie wir die anderen bemessen, wird uns auch wieder zugemessen. Und da meine ich jetzt nicht nur, wenn man irgendwie jemanden was gibt, was er unbedingt braucht, ob das eine Kleidung ist, eine Nahrung ist, ein Geld ist oder ein Trost ist, einfach alles unterm Strich. Dasselbe Maß, wie du den anderen zumisst, so wird dir wieder gemessen, sagt Jesus. Also sei locker, großzügig und hilfsbereit, dann wirst du glückselig sein, sagt Jesus. Und glücklich sein, wird man vielleicht besser sagen, glücklich sein als ein Barmherziger. Also so wie es in Matthäus 5, 7 steht, glückselig die Barmherzigen. Ja, und es ist schön, wenn man glücklich ist, dann ist man einfach ja, anderer Mensch. Es ist wie jemand, der unglücklich ist, der Last mit sich rumschleppt, nicht recht weiß, was er mit sich anfangen soll oder mit dem Glauben und so weiter. Also sei ein glückseliger Mensch, weil du barmherzig bist. So wie er auch barmherzig gegen dich gewesen ist und immer noch ist. Ich meine, diese Botschaft, die ist jetzt für Egoisten und Geizige nicht so. Ja, die hören das nicht gern, da haben die vielleicht zu beißen dran. Aber es muss gehört werden, weil das Wort, das verändert Menschen. Und wenn Barmherzigkeit gepredigt wird, dann wird ein Mensch auch verändert zur Barmherzigkeit, weil der Heilige Geist das Wort auch dann mit Kraft bestätigt und Menschen verändert. Und dann wird das Motiv echt. Ja, das Motiv der Barmherzigkeit ist einfach tiefste Liebe von innen heraus. Und das Dienen und das Geben ist das Motiv, die Liebe, und nicht das Motiv, ja, jetzt gebe ich einmal was und dann kriege ich gleich das Hundertfache. Das hat es auch schon gegeben, dass Leute gemeint haben, wenn es im Gottesdienst geht da der Korb rundum, jetzt lege ich einen Zehner rein, ja, kriege einen Tausender raus. Gleich am nächsten Tag am besten, so ungefähr. Da ist das Motiv nicht in Ordnung. Dann funktioniert es auch nicht so recht. Also Jesus sieht das Herz an. Aber wenn das Motiv ehrlich ist, ein Motiv des Gebens aus Liebe, aus Erbarmen oder Gnade, dann wird auch die Ernte kommen, früher oder später. Ja, man kann nicht sagen, kommt sofort. Es wird dann kommen, wenn du es notwendig hast. Oder wenn der Herr bestimmt die Ernte und wann sie kommt. Aber wir legen mit dem Maß unserer Gabe, unserer Barmherzigkeit auch fest, wie uns wieder zugemessen wird. Das ist die Grundaussage dieses Bibelverses. Ich muss aber da wieder einfügen, eine Achtung, Achtung, weil es gibt Leute, ob jetzt innerhalb Gemeinden oder auch von außen her, die denken sich ganz schlau, die Christen, die sind ein bisschen dumm und die müssen unbedingt die Gebote erhalten und die müssen uns was geben, wenn wir sie beten, weil es steht ja schließlich in der Bibel drin. Also solche Leute, die dich da über den Tisch ziehen wollen und ausnutzen wollen, davor warne ich, sei da ein bisschen auf der Hut und nicht töricht. Du musst die Motivation haben zu geben. Nicht, weil der dich anpumpt, sondern du musst von innen heraus die Motivation haben, der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit. Dann wird es auch richtig vom Geist geführt und dann funktioniert es auch. Aber sei so zumindest eingestellt, dass das auch der Heilige Geist dann so tun kann, dass er dich einmal anstupst und sagt, pass auf, da wäre jemand, der liebt mich und der bräuchte aber ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Hilfe, kannst du eben nicht hier und da beistehen oder so. Kann man nicht pauschal sagen, weil es so viele verschiedene Sachen gibt, wo einfach das passieren kann. Sei einfach weise und sei geistgeführt. Und vertraue darauf, was Gott gesagt hat, was als Grundrahmen in der Bibel steht. Und in diesem Rahmen, wenn wir uns halten und dann geistgeführt sind, dann kann es nicht schief gehen. Dann wird erstens der, der was empfängt, gesegnet sein. Und dann wird auch der Geber später wieder empfangen. Und alle werden gesegnet sein und der Topf füllt sich. Ich sage immer, der Topf, wenn also der Topf in der Mitte steht, in einer Gemeinschaft, ob das jetzt eine Familie ist oder eine Gemeinde oder sonst eine Organisation, wo immer wieder jemand es hineintut, dann ist was drin für die Zeit der Not. Und wenn alle bloß egoistisch was rausnehmen, dann ist der Topf einfach immer leer, notorisch leer, und dann kommt ein Problem und dann ist nichts da. Das ist im Großen so und ist auch im Kleinen so. Man soll sich also immer ein bisschen einen Puffer zur Seite legen für eine Notsituation, dass man noch was parat hat. Okay, also sei barmherzig gegenüber deinen Nächsten. Und das geht's eigentlich. Dein Nächster ist immer der, der dir momentan am Nächsten steht. Ist ja klar, ne? Der Nächste ist nicht der in Afrika, in Indien oder in China oder sonst irgendwo. Der Nächste ist der, mit dem was du gerade zu tun hast. Und in der Regel ist dein Nächster auch dein Ehepartner. Oder zumindest der erste Nächste, ja, es gibt da mehrere Nächste, aber das ist schon mal das Wichtigste, der Ehepartner. Und wenn wir da mal die Bibel anschauen, damals zu der Zeit waren ja die Frauen noch ein bisschen als zweitrangig eingestuft, minderwertiger oder mit weniger Rechten ausgestattet als die Männer. So ist es heute bei den Moslems zum Teil immer noch. Und deshalb schreibt der Petrus im 1. Petrus 3,7, ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also die Männer, die mussten ein bisschen was lernen, die mussten umdenken, sie mussten erkennen, dass auch die Frauen Miterben der Gnade sind und auch gerecht und gerettet sind durch das Blut von Jesus. Nicht, dass die da gemeint haben, ja nur sie, weil im Jüdischen waren halt einfach die Männer die und die Frauen, die durften schon fast nichts sagen und Umgang mit Frauen war dann auch nicht, das ist eigentlich ja, völlig unverständlich, für mich zumindest, wie das überhaupt damals war oder gegangen ist. Versteht man nicht. Wie gesagt, bei den Moslems gibt es ja auch noch, dass bei manchen die Frauen nicht einmal alleine für die Wohnung rausgehen dürfen und nun immer bloß eingehüllt bis oben hin. Es ist dann auch irgendwie noch so dieses Muster. Aber da musste der Petrus die Leute einfach ein bisschen ja, zum Umdenken bewegen, dass man mit den Frauen oder heutzutage muss man sagen, mit dem Ehepartner in Gnade umgeht und barmherzig umgeht, weil hier sagt er, damit die Gebete nicht verhindert werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn das nicht passt, dann kann es sein, dass deine Gebete verhindert werden und nicht durchdringend oder nicht erhört werden. Oder was vielleicht auch hier noch mit hineinspielt, dass die beiden, Mann und Frau, nicht zusammenkommen, um gemeinsam zu beten. Obwohl Mann und Frau in einer Ehe eine stabile, feste Gemeinschaft ist, ein Fleisch, sagt uns die Bibel, und da ist Einheit normalerweise da. Und wenn zwei sich eins sind in der Sache, dann hat das Gebet schon sehr viel Kraft und Bedeutung. Also die Gebete sollen nicht verhindert werden. Dann schreibt der Petrus weiter im Vers 8 bis 12. Endlich aber seid gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr den Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, sodass sie nicht Trug, also Lüge oder Falsches oder Böses reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Also hier redet die Schrift durch Petrus schon ziemlich Klartext. Da braucht man gar nicht so viel zu sagen, oder? Also nicht Böses mit Bösen vergelten oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnen sollen wir, weil wir berufen worden sind zu segnen und auch dann den Segen zu erben. Ja, wenn du gute Tage sehen willst, dein Leben ein gutes Leben sein soll, sagt er hier, dass du deine Lippen und deine Zunge vom Bösen zurückhältst, dass sie nicht lügen, Falsches und Böses reden und dass du dich abwendest vom Bösen und Gutes dafür tust, Frieden suchst, ihm nachjagst. Und dann ist hier die Verheißung im letzten Vers angefügt, dass die Augen des Herrn auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen gerichtet sind. Du musst du wissen, wenn du gerecht bist, und das bist du durch den Glauben, dann hat der Herr ein Auge auf dich und seine Ohren sind für dich geöffnet, dein Gebet zu hören und zu erhören. Das ist eine tolle Sache, aber für die, die Böses tun, schaut es nicht so gut aus, schlechte Karten. Da heißt es hier, das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und das ist auch toll. Eigentlich, ja, muss ich sagen, eine tolle Sache. Es ist zwar lieber, wenn alle Gutes tun und das Angesicht des Herrn nicht gegen sie sein muss, aber manchmal ist es wirklich gut, wenn der Herr auch einmal gegen die aufsteht, die Böses tun, um sie zum Einhalt zu bewegen und deren bösen Werke zunichte macht. Ich finde es einfach auch gerecht, weil sonst wäre es ja doch ein bisschen heftig, wenn die Böses tun, wenn die genauso unversehrt davonkommen würden als die anderen, die das ganze Zeit das Gute tun und barmherzig sind. So ist es nicht. Das Angesicht des Herrn ist gegen die, welche Böses tun. Hier klar Text. Also prüfe deine Beziehungen, da geht's nämlich los. Der Ehepartner natürlich, deine Kinder, deine Eltern, deine Geschwister, deine Nachbarn, deine Kollegen, Deine Glaubensgeschwister auch wichtig, weil in manchen Gemeinden sind die, ja, die Geschwister so, dass sie sich einander beißen und fressen. So soll es nicht sein. Und sogar Feinde. Feinde ist jetzt vielleicht ein wenig hart ausgedrückt, aber mit Menschen, in denen du in Konflikt bist, prüfe diese Beziehungen. Die Schrift sagt, wir sollen Frieden untereinander halten, soweit es uns möglich ist, sagt der Paulus. Kannst du nachlesen, Römer 12, 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also so soll es sein, wenn es möglich ist. Ja. Manchen ist einfach nicht möglich. Es gibt solche Leute, die wollen einfach Zank und Streit und Rechtsanwalt und so. Ist der Rechtsanwalt der beste Freund. Bist ein Nachbar, wenn du hast, bist du schon ja, fast gestraft, müsste ich sagen. Aber wenn möglich ist, haltet Frieden mit allen Menschen. Es ist dann immer besser als wie irgendwelche Streitereien. Haltet Frieden untereinander, strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. 1. Thessalonich 5, 15. Ja. Ich möchte noch was anfügen dazu, mit dieser Barmherzigkeit. Das soll man auch gegenüber den Tieren sein. Es gibt nämlich Leute, die sind Tierquäler. Ich habe vor längerer Zeit, das ist schon Jahre her, mal einen kurzen Videoclip gesehen. Da haben irgendwelche Asiaten Affen für den Zirkus trainiert. Du könntest heulen, wenn du das siehst. Wenn du diese Angst und diese Panik in diesem Tier siehst, wird jeder, die dressiert haben mit der Peitsche und mit allen möglichen Methoden. Also schlimmer als das schlimmste Raubtier, brutal. Und sowas, da ist der Herr mit Sicherheit auch in dem Sinn so, dass er sagt, der Herr ist, das Angesicht des Herrn ist gegen die, welche Böses tun, weil der Herr liebt nicht bloß seine Kinder, er liebt auch seine Schöpfung und seine Geschöpfe. Und da soll man auch ein bisschen anständig mit den Tieren umgehen, möchte ich jetzt einfach mit da einfügen. Ich denke, wir haben da kein Problem damit, aber sollte das irgendjemand hören, der da ein Problem hat damit, dann ist es vielleicht gut, dass er es gehört hat. Okay, die Barmherzigen haben ja auch eine Verheißung dazu bekommen. Haben wir ja vorher schon gelesen. Den Barmherzigen wird auch Barmherzigkeit zuteil werden. Und es können in deinem Leben Tage kommen, wo du Barmherzigkeit benötigst. Ob von Gott oder vielleicht auch von anderen Menschen. Es können Tage kommen, da läuft es einmal nicht gerade so toll. Da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es irgendwelche Probleme. Oder du hast irgendwo selber einen Bock geschossen und du brauchst Gottes Gnade und Barmherzigkeit und sie wird dir zuteil werden, weil du auch ein Barmherziger warst. Und andere Menschen werden vielleicht sagen, hoppla, jetzt ist er im Problem, jetzt ist er in der Not, ich helfe ihm, weil er hat mir auch geholfen, so auf gut Bayerisch. Und das ist damit gemeint, so ganz einfach. Du hast mir geholfen, zack, und jetzt helfe ich dir. Ja, das ist doch ganz schön, so soll es auch sein. Auf jeden Fall hat es Jesus selber klar gesagt, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird auch Barmherzigkeit widerfahren. Er musste das denen sagen im Judentum, weil da war das nicht bekannt mit der Barmherzigkeit. Im Judentum gab es Auge um Auge, Zahn um Zahn, Rache und Gericht und das Gesetz des Stärkeren. Das war das vorherrschende Motiv der ganzen Sache. So das Thema Liebe und Vergebung war nicht unbedingt vorrangig. Man wartete beim Messias auf einen Nachfolger, der auf dem Thron David sitzt, einen mächtigen Feldherr, der so richtig loslegt und all die Heiden in die Flucht schlägt und umbringt. Sowas war das, was sie erwartet haben. Und so ist aber nicht das Reich Gottes. So funktioniert die Welt und das System der Welt unter Satans Tyrannei und unter der Sünde. Und da sind wir ja nicht mehr drin. Im Reich Gottes ist der Demütige, der Barmherzige und der Diener der Höchste. In der Welt ist der Stärkere und der Mächtigere und der Brutalste schon fast, der Reichste, die sind da vorne dran. Aber im Reich Gottes sieht es einfach anders aus und wir gehören einfach zum Reich Gottes. Und das hat Jesus gepredigt und demonstriert. Und es passte den Leuten dort nicht in den Kram. Seine Lehren passten einfach nicht in dieses System damals. Deshalb wurde er so abgelehnt und bekämpft. Von den normalen Leuten nicht, aber von denen, die vorn dran waren. Von den Reichen, von den Schriftgelehrten, von den Egoisten, von den ganzen Schlaubis wurde er bekämpft. Der passt nicht, der sagt ja was anderes wie wir, obwohl wir alle Recht haben, meinten sie. Aber Jesus hat sie auch kritisiert. Nicht nur sie ihn, er hat sie auch kritisiert. Und er hat sogar die Schriften benutzt, um ihnen den Spiegel vorzuhalten. Er sagte zum Beispiel in Matthäus 9, 13, geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und in Matthäus 23, 23, wehe euch, schriftgelehrte Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also, er hat die Schrift zitiert und hat gesagt, es steht da drin, Gott will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Die ganzen Tiere, die da immer wieder geschlachtet wurden, es war eigentlich vorrangig nicht das, was Gott gefällig war. Es war alles bloß eine Bildersprache auf Jesus hin, auf diese Opfern. Aber eigentlich wollte Gott, dass die Menschen barmherzig untereinander sind. Und er nennt die Pharisäer und Schriftgelehrten Heuchler. Ja, er tut nach außen recht schön und gläubig und in Wirklichkeit seid ihr, ja, jetzt an einem Vers hat er mal gesagt, Kinder Satans oder so ähnlich. Ja. Das ist schon heftig. Und sie haben pingelig genau die Minze, den Anis, den Kümmel, so die Kleinigkeiten, alles genau verzehntet und alles richtig nach Gesetz machen. Und Recht und Barmherzigkeit und Glauben war kein Thema für sie. Und das hat ihnen Jesus angekreidet. Er hat sie dafür kritisiert. Und sie haben wahrscheinlich innerlich gebrodelt und sich aufgeregt über das, was er getan hat. Wie kann er es wagen, uns zu kritisieren, uns, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Hohepriester, die ganz gesetzestreuen Leute, wie kann er es wagen, uns zu kritisieren, wo wir doch eh alles wissen. Aber er hat sie mitten ins Herz getroffen mit seinen Aussagen und deshalb hat sie sich also geärgert. Also Gott will, dass wir barmherzig sind, nicht die Schlachtopfer bringen und alles haarklein verzehnten, das ist nämlich alles nichts wert. Da bist du nur ein Heuchler, wenn du nicht im Glauben und in Barmherzigkeit und Gerechtigkeit lebst und das als oberste Prämisse vorgibst. Und dieser Lebensstil der Barmherzigkeit, der Liebe und der Gnade ist ein Zeugnis für Jesus, ein großes Zeugnis für Jesus. Ja? Und es ist ein Zeugnis für die Christen und es ist ein Zeugnis für das echte Christentum. Das Christentum muss nämlich einen Unterschied machen zu dem, was in der Welt abgeht. Und wenn du die Medien ein wenig so verfolgst, die Nachrichten, dann siehst du, wie es in der Welt zugeht. Aber das ist nicht das, wie es im Reich Gottes zugeht. Also sieh lieber auf das, was das Reich Gottes ausmacht und richte dich nach dem. Und du wirst glückselig sein in deinem Tun. Das sagt uns nämlich auch der Petrus, dass wir damit ein Zeugnis sind mit unserem Lebensstil. 1. Petrus 2, 12. Führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Also unseren Wandel unter den Ungläubigen soll man anständig führen, auch dann, wenn sie uns verleumden und als Übeltäter hinstellen, soll man trotzdem uns nicht davon beeindrucken lassen und in Rachegelüste reinziehen lassen, sondern sie sollen an unseren guten Werken sehen, wer wir sind, wer unser himmlischer Papa ist, wer Jesus ist. Und sie werden eines Tages auch damit Gott verherrlichen, wenn sie Buße tun. Gut, es sind nicht nur die übernatürlichen Zeichen und Wunder, die ein Zeugnis für Jesus abgeben. Natürlich geben die ein Zeugnis ab, wenn Zeichen und Wunder geschehen. Das ist ja klar, soll man auch nicht missen. Aber auch der Lebensstil der Gnade und Barmherzigkeit ist ein ganz tolles Zeugnis für unseren Herrn Jesus und für unseren liebenden himmlischen Papa. So wie wir einfach miteinander umgehen, so geben wir ein Zeugnis ab. Nicht der schlaue Bibelspruch ist das große Zeugnis, sondern eben die Werke und der Lebensstil, die Tatsachen. Und grundsätzlich müssen wir Christen wissen, unser himmlischer Papa, und ich sage bewusst Papa und nicht Gott, unser himmlischer Papa, ist barmherzig gegenüber seinen Kindern. Das musst du wissen, weil wenn das ein Christ nicht weiß und einen strafenden Gott im Blick hat, dann tut er sich schwer im Barmherzigsein, in der Liebe und in der Gnade, weil er ein falsches Bild ihn einfach falsch geprägt hat. Also unser Papa ist ein guter Papa, er ist barmherzig und er steht nicht da irgendwo oben und schaut ganz genau akribisch, was machst du jetzt und hast einen Fehler gemacht, ich muss dich jetzt aber strafen, Gebot ist übertreten, zack, bumm, gnädig und barmherzig. Er weiß ja, dass wir nicht perfekt sind, aber er liebt uns trotzdem, weil Jesus für uns das Ganze auf sich genommen hat. Und da braucht die ganze Christenheit noch eine viel tiefere Offenbarung darüber. Sonst ist es nicht so leicht, in Liebe und Barmherzigkeit zu wandeln, wenn man diese Offenbarung nicht hat, wie sehr wir geliebt sind und wie sehr er sich über uns erbarmt. Und er erbarmt sich, auch wenn du vielleicht richtig tief in der Kacke sitzt, er erbarmt sich immer noch. Er ist immer noch gnädig. So ist er einfach. Gott, heißt in Epheser 2,4, ist reich an Barmherzigkeit. Und er hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade sind wir errettet. Er ist reich an Barmherzigkeit. Und reich bedeutet sehr viel Barmherzigkeit. Sehr viel Liebe und sehr viel Gnade und sehr viel Vergebung hat er uns gegenüber. Er ist langmütig uns gegenüber. Er weiß ja, er kennt uns ja besser als wir uns selber. Das ist ja klar. Er sieht durch und durch. Er sieht die tiefsten Dinge deines Herzens, wo du vielleicht gar nicht merkst. Er sieht es trotzdem. Und er sieht es in der Gnade an. Und er weiß deiner Schwachheit, deiner irdischen Schwachheit, Unzulänglichkeit. Und er weiß, dass wir noch in diesem Leib der Niedrigkeit stecken, wo er uns ja eines Tages herausholen wird und umgestalten wird. Und er weiß, dass wir dann einfach nicht perfekt sein können, aber darum sieht er uns durch das Blut Jesu und damit sieht er uns als gerecht und als perfekt an, obwohl wir es von den Werken her gar nicht sind. Und seine Barmherzigkeit ist über all denen, die ihn wirklich ehren. Denen, die ihn wirklich lieben, ist die Barmherzigkeit darüber. Das hat die Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, unter der Salbung des Heiligen Geistes gesagt, als Maria sie besuchte. Kannst du nachlesen, Lukas 1,50. Seine Barmherzigkeit ist von Generation zu Generation über die, welche ihn fürchten. Ja, und da ist nicht fürchten gemeint, oh, die haben Angst vor Gott, sondern diese Ehrfurcht. Die Ehrfurcht gegenüber Gott, die ihm glaubt, die ihm gehorcht, die ihm dient, die ihn liebt, die ihn anbetet, die ihn lobpreist, ja, wo einfach der Herr auch der Herr sein darf. Ich habe letztes Mal in einem Kreuzworträtsel das Wort Gebieter, was das noch heißen könnte. Und da war Herr. Herr ist gleich Gebieter. Da haben wir gedacht, ja, das ist ein sehr deutlicher Ausdruck. Wenn der Herr ist, dann ist er auch der Gebieter. Aber er ist nicht unser guter Gebieter, nicht ein Böser, der irgendwas befehlt, was nichts Gescheites ist, sondern er ist einfach ein guter Herr. Und wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Wir sind wiedergeboren, uns ist vergeben, wir sind gerecht geworden und damit ist uns auch sein Friede und seine Barmherzigkeit zugesagt worden. Ja, dieser Richtschnur der neuen Schöpfung, sagt Paulus in Galater 6,16, wenn wir dieser folgen, dann Friede und Barmherzigkeit über die, die dieser Richtschnur folgen und über das Israel Gottes, über dieses neue testamentliche Israel, die Gemeinde Jesu Christi. Friede und Barmherzigkeit wird über uns sein. Und das bringt uns einen riesen Vorteil auch im Gebetsleben. So wie ich vorher schon gesagt habe, dass die Gebete nicht behindert werden. Und wenn wir in Barmherzigkeit miteinander leben. Aber er sagt auch noch, dass wir dadurch mit Freimütigkeit vor Gottes Gnadenthron kommen können und Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe empfangen. Hebräer 4,16. Also wenn wir vor seinen Thron hintreten, in der richtigen Haltung und Motivation des Glaubens, können wir diese Barmherzigkeit und diese Gnade auch empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Und manchmal brauchen wir die Hilfe rechtzeitig. Ja? Das nützt der Hilfe nichts, wenn es zu spät kommt. Darum steht ganz klar zur rechtzeitigen Hilfe. Also tritt hin mit Freimütigkeit vor deinem himmlischen Papa, der so gnädig und barmherzig ist und mächtig ist, dir zu helfen, und du wirst auch die Hilfe empfangen. Das müssen wir noch ein bisschen öfter hören und lernen und trainieren und auch erfolgreich sein, weil wenn es dann nicht funktioniert, dann ist man vielleicht nicht gerade so motiviert im Glauben. Aber wenn wir dranbleiben, wird auch die Hilfe kommen, diese Barmherzigkeit. Und es wird immer mehr werden, wie der Judasbrief 1,2 sagt, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Also man kann da drin wachsen, man kann immer mehr davon bekommen und das ist unser Ziel. Also sieh deinen himmlischen Papa als gnädigen Papa, als barmherzigen Papa, als den, der dich liebt. Und dann wirst auch du nach und nach ein Liebender sein, ein Vergebender sein, einer sein, der seinen Lebensstil zum Zeugnis für Jesus lebt. Und der Heilige Geist wird dazu tun mit übernatürlichen Dingen. Okay, da bin ich heute schon fertig. Naja, die Zeit ist ja schon wieder ganz schön gelaufen. Aber jetzt wollen wir unseren himmlischen Papa loben und preisen, weil er ist es wert, gelobt und gepriesen zu werden.